Ja, liebe Geschwister, wir wollen heute Morgen weiter fortfahren im Epheserbrief. Epheser 6 ab Vers 1. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf dass dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens, wie ihr Christus gehorcht. Nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Sklaven Christi, die den Willen Gottes tun, von Herzen. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Sklave oder Freier. Und ihr Herren tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das drohen. Denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist und bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Ja, liebe Gemeinde, ich hoffe, der eine oder andere weiß, dass es vor ein paar Wochen schon mal in Epheser 5 um das Thema Unterordnung ging. Da ging es um die Unterordnung der Frau unter den Mann. Und dann wurde auch noch die Forderung an uns Männer gestellt: Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Ja, und hat sich selbst für sie dahingegeben. Heute Morgen haben wir nun etwas weitergelesen und schauen wir mal, was Paulus nun im Folgenden für Anweisungen gibt. Heute Morgen geht es um den Begriff Gehorsam. Und wenn wir ehrlich sind, wollen wir heute Morgen nochmal ehrlich sein, dann ist dieser Begriff uns doch von Herzen aus zunächst einmal ein Greuel. Ich will mal so weit gehen, dass ich sage, der Begriff an sich ist uns fast schon verhasst. Allein wenn wir den Begriff Gehorsam hören, dann fühlen wir innerlich gegebenenfalls schon so die Rebellion, das Aufbegehren, dieses Widersprechen. Und ich glaube, dass genau deswegen auch die Bibel, die ganze Bibel auf dem Gehorsam aufbaut. Es ist jener Gehorsam, der im Garten Eden schon von den ersten Menschen gebrochen wurde. Der natürliche Mensch ist nämlich ein Feind des Gehorsams. Er ist nur dann, behaupte ich mal, bereit, Gehorsam zu leisten, wenn er sich selbst die Ziele gesteckt hat und damit seinem eigenen Ich und seinem eigenen Wollen folgen kann. Aleister Crowley ist ein berühmter britischer Satanist und Okkultist, und viele Satanisten sehen ihn heute noch als ihr Vorbild und Inspirationsquelle an. Und er hat es auf den satanischen Punkt gebracht: Tu, was du willst, soll sein das ganze Gesetz. Tu, was du willst. Ja, liebe Geschwister, es geht hier um den eigenen Willen, der Maßstab und auch Messlatte für alles Tun sein soll. Und dahinter steckt natürlich auch die Idee, dass der eigene Wille letztendlich frei ist und ich ihm, ich sage jetzt mal, nur folgen muss. Das heißt, es liegt an mir ganz allein, ob ich mein Ziel erreiche oder nicht. Facit omnia voluntas ist der Leitspruch des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr und der heißt so viel will, wie der Wille entscheidet. Ja. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, dass ich ein scheinbar unmögliches Ziel niemals aus den Augen verliere und es bis zum bitteren Ende verfolge. Ich gebe also niemals auf. Und diesen eisernen Willen, den finden wir ja, wenn wir jetzt nach China gucken, ja, im Sport finden wir ihn. Wir finden ihn bei Forschern, ja, kommt der Historiker wieder durch. Viele Entdeckungen sind ja gemacht worden, weil einer nicht aufgegeben hat und sagte, nein, ich mache immer weiter. Dazu gehören auch die Weltreisenden. Und natürlich auch beim Militär. Die Israelis, die haben Fallschirmjäger. Die sind bekannt für ihre Härte. Das heißt, bei denen beginnt man mit einem 10-Kilometer-Marsch. Dann kommt irgendwann der 60-Kilometer-Verfolgungsmarsch, der 80-Kilometer-Marsch fürs Rote Barett. Und am Ende so ein 100 Kilometer Abschlussmarsch. 20 Stunden hat man Zeit. 100 Kilometer, 20 Stunden. Ja, liebe Geschwister, da ist man ja, ist ja nicht stolz angebracht, ne? Das ist eine Leistung. Und diese Männer waren doch auch zutiefst gehorsam. Sie haben nämlich Befehle ausgeführt, sie sind da gelaufen. Und sie haben unter allen Umständen weitergemacht. Die Frage ist natürlich, ist das jetzt so der biblische Gehorsam, ja, der in der Heiligen Schrift immer wieder auftaucht? Nehmen wir mal Paulus, 2. Timotheus 4. Liebe Geschwister, da spricht er doch selber von so einem sportlichen Wettkampf. Ab Vers 7 heißt es, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. War es nicht der eiserne Wille? Der Kampfgeist, das eigene Tun, welche Paulus am Ende die Siegeskrone einbrachte? Oder 1. Korinther 9? 24. Wisst ihr nicht, die im Stadion laufen, die laufen alle, aber nur einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Ja, liegt es nicht an uns? Komme ich in den Himmel, wenn ich der eine bin, der schnell genug war, der genügend Kampfgeist besessen hat? Meine Frau und ich haben letztens einen Film geschaut. Er heißt I Want to Run und er beschreibt das härteste Rennen der Welt. Das ist ein Trans-Europa-Lauf. Der führt über 4487,7 Kilometer von Italien bis nach Norwegen hoch. In 64 Tagesetappen, die längste Etappe 95,1 Kilometer. Die kürzeste 44, man rennt 64 Tage durch, im Schnitt 70,1 Kilometer. Das ist krass. Also die da ankamen, die haben natürlich eine schier übermenschliche Leistung verbracht. Sie waren ausdauernd, sie waren ihrem Ziel gehorsam, sie ordneten sich allen Strapazen unter und bekamen dann letztendlich den wohlverdienten Siegeskranz überreicht. Dieser Siegeskranz, ich schmunzel, ja, meine Frau und ich haben gestern eine liebe Schwester besucht und in einer ihrer Schubladen war auch so eine Art Lorbeerkranz. So einen bekommt man quasi dann überreicht, man hat es geschafft, man hat das Kränzchen auf. Tja. Und noch einmal, liebe Geschwister, ist das nicht der Gehorsam, die Unterordnung, die wir Christen zu vollbringen haben, damit uns am Ende der Sieg winkt? Und liegt es nicht an unserer Trägheit, unserer Willensschwäche, die uns den Himmel nicht erreichen lässt? Ich denke mal, dass diese Frage zu allen Zeiten immer und immer wieder von Christen gestellt wurde und dass auch bei der Frage, ich wage es mal zu behaupten, zum Teil auch Unklarheit herrscht. Vielleicht liegt es auch daran, jetzt kommen wir mal ins Eingemachte, dass wir insgeheim, das würden wir natürlich nie zugeben, vielleicht auch diese starken und furchtlosen bewundern. Ja, wer würde von uns nicht auch gerne mal über die Grenzen hinweggehen, vielleicht 100 Kilometer am Stück laufen? Wer von uns wäre nicht jeden Tag gerne in der Lage, zur Arbeit zu gehen, die Kinder zu versorgen und alle Aufgaben zu erfüllen, die an ihn gestellt werden? Und insgeheim, auch das würden wir nicht zugeben, schämen wir uns da nicht? Wenn wir Schmerzen haben, es uns schlecht geht und wir einfach sagen müssen, es geht nicht mehr? Fehlt uns da vielleicht nur der eiserne Wille? Sind wir Pimpeltuten? Sind wir nur zu faul, uns aufzuraffen? Ja, und an die anderen um uns herum. Die machen irgendwie weiter, die kriegen das auf die Kette. Ja, ich weiß, manche schmeißen Tabletten ein. Aber immerhin, sie schmeißen sie ein und machen weiter. Und dann ist es so, dann liegen wir nicht nur mit Schmerzen im Bett, sondern wir haben auch noch ein schlechtes Gewissen. Denn entweder haben wir nicht den eisernen Willen, oder aber, vielleicht sind wir auch gar keine wahren Christen, weil wir nicht stark genug glauben. Tja, und dann kommen wir, ich habe das Wort wohl gewählt, in eine Art Teufelskreis hinein. Kennt ihr das? Und dann kommen am Ende noch diese Forderungen nach Gehorsam und Unterordnung. Und ich kämpfe, aber es will mir irgendwie nicht gelingen. Was bin ich für ein Schwächling? Was bin ich bloß für ein schlechter Christ? Was soll ich bloß tun? Ja, liebe Gemeinde, die Antwort auf die Frage ist vielleicht gar nicht so einfach, wie sie scheint. Vielleicht stimmt es ja. Vielleicht bist du faul. Ja, vielleicht bist du faul. Vielleicht hast du keinen Mumm. Vielleicht musst du einfach mal aufhören mit dem Gejammer und wie man so auf Deutsch schön sagt, krieg den Hintern hoch. Eine Steuererklärung beispielsweise erledigt sich nicht dadurch, dass ich jammere und klage und sie auf meinem Schreibtisch liegen lasse. Und auch wir Eltern, wir tragen eine immense Verantwortung für unsere Kinder. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Zoo war. Der Zoo ist lehrreich. Dort kann man Eltern in freier Wildbahn erleben. Und man sieht die Eltern mit riesigen Bollerwagen durch den Zoo ziehen. Da ist alles drin. Getränke, Essen, alles, damit die lieben Kleinen auch zu jeder Zeit versorgt sind. Oder die Väter, die riesige Tourenrucksäcke tragen. Da passt eine Ausrüstung rein, ich könnte nach Alaska fliegen. Die Kinder lernen, dass alles abgepolstert und geregelt ist. Wenn ich Durst habe, dann muss ich was trinken und zwar sofort. Und Essen gibt es auch zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und wenn ich mir mal weh tue, ja, dann hat Mama schon das Kühlpack parat. Und den Rucksack oder das Laufrad, das trägt mein Papa, wenn ich einfach keine Lust mehr habe. Das ist das Wattebällchenland des Jahres 2022. Aber an alle Faulen dieser Erde, die Bibel stellt klar, dass Faulheit und Nichtstun, das Dahinleben, obwohl man es anders könnte, eine Sünde ist. Gott hat den Menschen zur Arbeit bestimmt. Sprüche 6,6. Gehe hin zur Ameise, du Fauler, sieh an ihr Tun und lerne von ihr. Sprüche 21,25. Der Faule stirbt über seinen Wünschen, denn seine Hände wollen nichts tun. Sprüche 26,14. Ein Fauler wendet sich im Bett wie die Tür in der Angel. Sprüche 26, 13. Der Faule findet auch immer wieder Entschuldigungen. Der Faule spricht, es ist ein Löwe auf dem Wege, ein Löwe auf den Gassen. Da könnte mir ja anfallen. Ne? Oder 18,9, er verschwendet außerdem Zeit in Energie. Und jetzt 18,9, wer lässig ist in seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Verderbens. Oder dann, und er glaubt bisweilen, dass er weise ist, aber er ist ein Narr. Ein Fauler dünkt sich weiser als sieben, die da wissen, verständig zu antworten. Wir lassen uns jetzt mal der Faulheit. Ich denke, jeder von uns hat verstanden, was gemeint ist. Und auch da, denke ich, ohne Zuckerguss klar formuliert, falls wir zu dieser Kategorie Mensch gehören, und ich hasse Steuererklärungen und manche andere Dinge, und ich weiß, welche Ausreden ich da parat habe, also falls das auf uns zutrifft, auf mich trifft das bisweilen mit Sicherheit zu, dann ist die Sache relativ klar. Hier müssen wir den inneren Schweinehund bekämpfen, aufstehen und es tun, Punkt. Ja. Der andere Teil der Antwort ist dann jetzt schon etwas komplexer. Vers 1 in unserer heutigen Bibelstelle, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern, in dem Herrn, denn das ist Recht, ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Erst kommen die Frauen, dann die Männer, jetzt die Kinder. Sie sollen den Eltern gehorsam sein. Ich für meine Person muss bekennen, dass ich dieses Gebot immer wieder gebrochen habe. Und auch wie der Mann im Eheseminar, den ich schon mal erwähnt habe, der zwar Gottes Worten zustimmte, aber der seine Frau für so schlimm hielt, dass er dann die Liebe einfach nicht aufbringen konnte oder wollte. So war es natürlich bei mir auch immer so, dass ich scheinbar gute Gründe auch für Ungehorsam hatte. Und da sind wir wieder bei dem Wort ehrlich. Ich denke, wenn jeder ehrlich für sich mit sich selber ins Gericht geht, dann wissen wir alle, dass wir immer gute Gründe haben, warum wir ungehorsam sind. Und ein Punkt, wenn wir jetzt bei den Kindern und bei den Eltern sind, ist, kein Elternteil wird jemals perfekt sein. Ja? Wie oft musste ich meine Kinder um Vergebung bitten, weil ich zu hart reagiert habe? Wie oft habe ich nicht mit der Weisheit und auch Ruhe reagiert, die notwendig gewesen wäre? Und für mich als Ehemann gilt das gleichermaßen. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, sollen wir unseren Eltern gehorsam sein. Und jetzt kommen wir auf den 100-Kilometer-Marsch zurück. Dieser Gehorsam den Eltern gegenüber ist nicht der Gehorsam, den ich mir selber auferlege, weil ich 100 Kilometer laufen will, sondern es ist ein von Gott verordneter. Und da dieser Gehorsam von Gott verordnet wurde und nicht an das Wohlverhalten eines anderen gekoppelt ist, fällt uns auch das Gehorchen so schwer. Wenn ich mir ein Ziel setze, was immer es sein möge, welches ich unbedingt erreichen möchte, ist mein eiserner Wille entscheidend. Da ich das Ziel aber unbedingt begehre, ist die Ausgangssituation eine völlig andere. Gehorsam meinen Eltern gegenüber, die vielleicht, oder nicht nur vielleicht, die mit Sicherheit auch ungerecht handeln und die von mir Dinge erwarten und verlangen, die nie und nimmer meinen Wünschen entsprechen. Das ist schon eine ganz andere Sache. Und bei diesem Gehorsam, auch da kommen wir in den Bereich rein, ich glaube manchmal, wir Deutschen neigen dazu, alle Sachen in die kleinsten Verästelungen aufzuspalten und immer irgendwelche Sondersituationen zu erfinden, wo dann irgendein Gebot nicht gilt. Natürlich bei dem Gehorsam der Eltern gibt es eine Einschränkung, würde ich mal behaupten. Aber auch da kann man vielleicht drüber diskutieren, aber ich sage das jetzt mal so. Die Einschränkung ist natürlich, wenn Eltern Dinge von einem fordern, die offensichtlich gegen Gottes Gebote gerichtet sind. Ja? Lukas 2 ist mir da als Stelle gekommen, da haben Maria und Josef nichts gefordert, was gegen Gottes Willen war, aber da ist der Herr Jesus ein Beispiel, denke ich, für uns, was biblischer Gehorsam bedeutet. In Lukas 2, 41 ist diese Geschichte, seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Also er war noch ein Kind. Ja? Er war noch nicht in die Gemeinde, in dem Falle mit 14 quasi aufgenommen, er war ein Kind. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Per se erstmal ein Hammer. Ja? Stellt euch mal vor, Kinder bleiben auf einmal weg. Die Eltern, das ist auch ganz witzig, meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Bis jetzt waren sie noch ruhig. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, liebe Geschwister, 3 Tage. Ja, wenn ihr einen lieben Menschen vermisst, 3 Tage, das ist jetzt nicht 3 Minuten oder 3 Stunden, 3 Tage, ohne Handy, ohne alles, ihr wisst nicht, wo die Person steckt. Da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich, verständlich, und seine Mutter sprach zu ihm, mein Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Die waren völlig fertig mit der Welt. Und er sprach zu ihm, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Da in Jerusalem hat Jesus sozusagen Entscheidung getroffen, dass Gott an der ersten Stelle stand und er im Tempel war. Aber prinzipiell war er seinen Eltern gehorsam. Ja. Ganz wichtig. Im Leben unseres Herrn Jesu nahm Gott immer die erste Stelle ein, danach kamen aber sofort seinen Eltern, denen er gehorsam war. Ja, und bei Gott gibt es keine Zufälle. Seine Ermahnungen treffen immer ins Schwarze. Jetzt hat Gott mit den Kindern weitergemacht, oder die Bibel, durch Gottes Wort, Paulus. Und jetzt kommen die Väter dran. Jetzt kommen die Väter dran. Und hier seht ihr, liebe Geschwister, wie man mit der Bibel Schindluder treiben kann. Ich kann als Mann natürlich immer die Unterordnung meiner Frau fordern und die anderen Sachen weglassen. Und ich kann natürlich als Vater meinen Kindern sagen, Alter, steht doch in der Bibel, du sollst mir gehorsam sein. Jetzt kommt Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Tja, er spricht hier die Väter an. Kann man natürlich sagen, Zufall, die Männer galten mehr, die Frauen sind auch gemeint. Ja, mit Sicherheit, aber er spricht die Väter an und das wird kein Zufall sein. Wir haben eine Pflicht, liebe Geschwister, wir haben eine Pflicht. Und Pflichten sind da, ob sie uns passen oder nicht. Wie in der Ehe, so kann ich natürlich auch in der Kindererziehung schwere Fehler begehen. Auch wenn das keinen Einfluss auf den Gehorsam der Kinder haben soll. Ja? Paulus beginnt mit den Kindern. Aber es ist absolut klar und eindeutig, dass wir als Eltern Pflichten haben. Wenn ich meine Kinder ständig demütige, reize und erniedrige und dann mit Hinweis auf die Schrift Gehorsam einfordere, hat den Sinn der Worte nicht verstanden. Das ist natürlich auch nicht gemeint. Man kann alle Bibelstellen böswillig falsch verstehen. Damit ist natürlich jetzt nicht gemeint, im Jahre 2022 muss man das, glaube ich, nochmal explizit sagen, dass wenn ich zu meinen Kindern sage, räume jetzt den Tisch ab und die sich gereizt fühlen, ich dann davon absehe, ja, und sage, oh, in der Bibel steht, ich darf die nicht reizen. Wenn ich meinen 12-jährigen Sohn mit der Zigarette und der Bierbüchse erwische und ihm die wegnehme und er sich gereizt fühlt, ist mir das ziemlich egal. Ja? Das hat nichts mit der biblischen Ermahnung, reizt sie nicht zum Zorn zu tun. Ist natürlich die Frage, was mache ich nun? Reden hilft, wie in vielen Situationen im Leben. Man gehe einfach mal zu Geschwistern, die vielleicht mehr Erfahrung haben. Man fragt einfach mal nach. Man fragt einfach mal nach, war das zu hart? Habe ich ihn jetzt wirklich extra gereizt oder war das soweit okay? Und glaubt mir, dass es gibt heute nichts mehr, was es nicht gibt. Eltern lassen Kinder ganz viele Dinge entscheiden und setzen ihnen nirgends eine Grenze, weil die Kinder ja nicht irgendwie gereizt, geschockt oder was weiß ich werden sollen. So, wenn man nicht sicher ist, fragt man Menschen, Christen, und sagt, sag mal, was glaubst du, ist das zu hart? Kann man übrigens auch bei Ehefrauen machen oder Ehemännern. Einfach mal nachfragen, ist das jetzt normal? Rege ich mich auf, obwohl das gar nicht notwendig wäre? Und danach geht der Paulus, wenn er von den Kindern weggeht, auf eine weitere Menschengruppe zu und die stecken in einer ähnlichen Situation wie die Kinder, nämlich die Sklaven. Vers 5, ihr Sklaven seid gehorsam euren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens, wie ihr Christus gehorcht. Nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Sklaven Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen, denn ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Sklave oder Freier. Ja, es geht hier um die Sklaven. Ich kann mir natürlich jetzt denken, dass der eine oder andere sagt, kann ja wohl nicht dein Ernst sein, du willst ja jetzt nicht Kinder mit Sklaven vergleichen. Jo. Lasst uns doch mal kurz über die Gemeinsamkeiten nachdenken. Ich denke, da gibt es welche. Sklaven als auch Kinder können sich ihre Herren nicht aussuchen. Man wird als Kind irgendwo in eine Familie reingeboren. Man hat also keine Wahl, hat keiner vorher gefragt. Das wäre es, ne? Man fragt, was hättest du gerne? Ah, ich hätte gerne reiche Eltern. Kann ich nie machen. Vielleicht sind die Eltern reich, vielleicht sind sie arm. Es gibt Eltern, die sind krank. Es gibt sogar Eltern, die sind gesund. Es gibt Eltern, die haben eine harmonische Ehe. Es gibt vielleicht auch Eltern, da gibt es Streit und Zank. Es gibt sogenannte Helikoptereltern. Das gab es früher nicht. Das sind Eltern, die sozusagen 24/7, also sozusagen 7 Tage die Woche, 24 Stunden, ständig ihre Kinder überwachen. Das gibt es. Es gibt aber auch Eltern, die kümmern sich kein Stück. Es gibt Eltern, da weiß man gar nicht, dass es sie gibt. Die sind irgendwo, aber so genau weiß man nicht, wo sie stecken. Als Kind habe ich da überhaupt keine Wahl. Und trotzdem sagt die Bibel, du sollst deinen Eltern gehorsam sein. Und bei Sklaven ist das ja ähnlich. Ein Sklave sucht sich seinen Herrn nicht aus. Vielleicht ist es ein guter Herr, der den Sklaven im Rahmen der Möglichkeiten menschlich behandelt. Vielleicht sogar mit Respekt. Vielleicht ist es aber auch ein hartherziger Herr und er ist gemein. Und dennoch gilt das Gebot, ihr Sklaven seid gehorsam euren irdischen Herren. Und für beide Gruppen gilt, wie Kinder wie auch für Sklaven zunächst einmal, sie sind ihren jeweiligen Herren, Eltern oder Herren, gehorsam schuldig. Und zwar unabhängig davon, ob die Eltern oder diese Herren da die Idealbesetzung darstellen. Und wer von uns ist schon eine Idealbesetzung? Ja, das gilt für die Ehe, für Eltern, für alles. Wir glauben vielleicht manchmal, dass wir die Idealbesetzung wären, aber im Endeffekt sind wir es. Und Paulus verrät uns auch, warum das so wichtig ist. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Sklave oder Freier. Das heißt, übertragen auf jetzt die Ehemänner, auch die Ehefrauen, die Kinder, die Sklaven, heißt das nichts anderes, dass unser Gehorsam, unsere Unterordnung letztlich eine Unterordnung und Gehorsam unter Gott und seine Gebote bedeuten. Und das ist auch der Grund, warum diese Gebote immer und unabhängig davon gelten, wie mein Gegenüber gestrickt ist. Ja, ob der mir immer wohlgesonnen ist oder in meinen Augen wohlgesonnen ist, das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Und es ist auch völlig unabhängig, ob ich jetzt mal gerne gehorsam bin, weil ich das zufällig das gleiche Ziel verfolge, oder ob mir der Gehorsam nicht in den Kram passt. Und jetzt sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt angekommen. Ich denke, dass wir, liebe Geschwister, diesen Gehorsam aus uns selbst heraus nie aufbringen können. Es ist jener Gehorsam, der schon im Garten Eden gefordert war und der schon Eva zum Ungehorsam reizte. Es ist jener Gehorsam, der tief in unserem alten Menschen verwurzelt ist und der immer wieder zum Vorschein kommt, wenn wir zu Dingen aufgefordert werden, die wir nicht möchten. Und deshalb ist es, denke ich, auch so wichtig, dass wir diese Gebote der Bibel weder relativieren noch verwässern, sondern dass wir Gehorsam und Unterordnung offen predigen. Warum? Ja, wenn ich das nicht tue, wie kann denn dann jemand, ein Mensch, ein Sünder, seine Sündhaftigkeit erkennen? Nur dann, wenn ich die Gebote predige, den Gehorsam einfordere, werde ich doch merken, dass ich das gar nicht kann. Ich kann es doch nicht. Das heißt, am Ende des Lebens ist die Frage, wo lande ich? Letztens ein Gespräch geführt, wo jemand sagte, ich komme doch in die Hölle. Das ist eigentlich der Punkt, an dem ein Mensch sein muss. Denn nur wenn er kapituliert hat und sagt, eigentlich gehöre ich doch in die Hölle, dann beginne ich doch erst nach einem Ausweg zu suchen. Nur wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe, wenn mein Maul gestopft ist, das hat Luther mal gesagt, der Mann ist toll, das Maul ist gestopft. Sozusagen, halt dein Maul, halt den Mund, sei still, du hast nichts mehr. Dann erst werde ich bereit sein für das Evangelium unseres Herrn Jesu Christi. Erst dann, wenn ich kapituliert habe, bin ich bereit zu verstehen, was es heißt, dass Jesus der einzige Mensch auf Erden war, der nicht gesündigt hat. Ja, er war Gott gehorsam. Bis zu seinem Tod am Kreuz. Das heißt, Jesus, der da gekreuzigt wurde, der hätte ja gar nicht ans Kreuz gemusst. Der ist am Kreuz gelandet wegen mir, wegen dir. Das heißt, er ging den Weg ans Kreuz, in den Tod, damit wir übrigen Menschen, die Gott niemals in allem gehorsam sein können, durch seinen Stellvertretertod wieder mit Gott vereint sein können. Das heißt, es ist nicht mein Gehorsam, um den es geht, es ist sein Gehorsam. Das heißt sozusagen, Gott sieht durch mich, durch meine Sünde hindurch, er sieht auf seinen Sohn und dann stehe ich ohne Sünde vor Gott da. Und von daher sollte sich jeder Freund, der für sich selbst erkannt hat, was er für ein Sünder ist. Und hier sitzen ja Menschen, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, sage ich jetzt mal so frei heraus. Und viele, die auch schon Jahre mit Gott unterwegs sind, das hört ja niemals auf. Vor einiger Zeit hatte ich einen Bruder, der Jahrzehnte mit Gott unterwegs ist und der dann bekannte, da war eine Sache, die hat er nie gesehen. Und nach, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren, auf einmal hat Gott ihm die Augen an der Stelle geöffnet und er merkte, ey, was tust du da? Von daher freuen wir uns doch, wenn wir erkannt haben, dass wir Sünder sind. Es sollte sich jeder freuen, der für sich kapituliert hat, und sagt, ich kann es nicht schaffen, so wie Luther, der völlig kaputt und am Ende war und merkte, Mensch, ich schaffe das doch gar nicht. Ich kann doch gar nicht gehorsam sein. Das heißt, freuen wir uns, wenn wir nur einen Ausweg haben. Liebe Geschwister, solange wir noch andere Wege haben, da werden wir nicht dahin kommen. Es gab mal jemand, der gesagt hat, auch in früheren Zeiten, wo es zum Beispiel keine Ehescheidung gab, da hatten die Leute keine Wahl. Die mussten auf einmal miteinander auskommen oder miteinander reden. Ich fand zumindest den Gedanken mal wert, darüber nachzudenken. Wenn ich keinen Ausweg habe, sozusagen, ja, dann bin ich bereit, auch, sagen wir mal, auf die Knie zu gehen. Und wenn ich keinen Ausweg sehe, gehe ich auf die Knie. Vor Gott. Das heißt, der einzige Ausweg ist dann Gottes Wort allein und Jesu Tod am Kreuz. Tja, wenn das nicht mal eine frohe Botschaft ist. Ich möchte heute mit einem wunderbaren Wort aus Matthäus 11 schließen. Ab Vers 25. Zu der Zeit fing Jesu an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies, alles würde jetzt mal gänzen, Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, lieber Vater im Himmel, hab du Dank. Hab du Dank, dass du in deinem Wort so klar Forderungen an uns stellst, die wir nicht erfüllen können, sodass uns das Maul gestopft werde, sodass wir kapitulieren, sodass wir nur noch auf die Knie gehen können und sagen, Herr Jesu, sei mir Sünder gnädig. Und hab du Dank, Herr, dass das nicht das Ende war, sondern dass durch deinen Tod am Kreuz du den Weg zum Vater geebnet hast. Hab du Dank für deine Gnade. Und noch ist Gnadenzeit, Herr, rühre du noch die Herzen an. Du allein kannst das. Es ist nicht der eiserne Wille, der uns in den Himmel bringt, Herr. Du bist es allein. Und so schenke uns das Wollen und das Vollbringen, so wie du es versprochen hast. In Jesu Namen. Amen.